Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Leider Stahl, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Lass mal einfach drauf. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Leider Stahl, eurem Lieblingspodcast über steile Thesen, die wir in die Welt hinaus posaunen und dann anschließend diskutieren. Heute ist bei Wolfgang Walk dran, seine steile These in die Welt hinaus zu blasen. Und der ist, glaube ich, auch schon ganz fickrig in Karlsruhe. Hallo Wolfgang.
Hallo in die Runde. Hallo Dennis. Fickrig weiß ich nicht.
Wir sagen ja fickrig hier im Ruhrgebiet bzw. am Niederrhein, auch wenn man etwas dringend loswerden möchte.
Ja, okay, alles klar. Gut.
Das passt dann ja wohl. Über was möchtest du denn sprechen?
Gestern war ja diese ominöse, es wurde immer als Friedensdemo bezeichnet und ich finde das schon gefährlich, dass das in den Medien einfach so übernommen wurde, Friedensdemo. Also es war diese Demo organisiert von Zara Zarenknecht und Wagenknecht und Alice Schwarzer. Oder heißt die Alice?
Alice?
Ich weiß auch nicht. Ich weiß bei den beiden Alices immer nicht, wie die ausgesprochen werden. Es sind auch so immer weniger zu unterscheiden. Die haben da also eine Demo organisiert, in der es angeblich um Frieden in der Ukraine ging. Und ich glaube, dass auf dieser Demo etwas eigentlich schon länger vorhandenes, viel klarer sichtbar wurde. Und vor allen Dingen wurde die Bereitschaft der potenziell Beteiligten sehr klar, das demnächst verschärft nachzuvollziehen und zu betreiben. Und dabei rede ich ganz konkret von der Querfront. Wir können uns über den Begriff unterhalten, was das bedeutet. Wir können uns darüber unterhalten, was das für unser Land bedeutet, wenn wir tatsächlich eine politische Struktur besitzen in diesem Land, die in der Lage ist, fünfstellige Anzahl Menschen auf die Straße zu bringen für Dinge, die eigentlich kein Mensch wirklich ernsthaft wollen kann. Ich unterstelle auch den Menschen, die da demonstriert haben, nicht allen Boshaftigkeit. Ich unterstelle Wagenknecht, dass sie Putins Statthalterin von Deutschland werden möchte. Mhm.
Ich unterstelle. Vielleicht sollten wir mal bei A anfangen. Ne?
Ich unterstelle Alice Schwarzer, dass sie nichts mehr blickt.
Lass uns bitte bei A anfangen, Wolfgang. Also es mag ja da draußen vielleicht noch ein paar Leute geben, die gar nicht so genau wissen, was da am Wochenende, beziehungsweise besser gesagt gestern passiert ist und welchen Hintergrund das hat. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht haben aufgerufen. Zu was haben die aufgerufen?
Einer Friedensdemo, auf der gefordert wurde, das war die Hauptforderung, dass mit den Waffenlieferungen an die Ukraine aufgehört wird und so die Ukraine an den Verhandlungstisch mit Russland gezwungen wird.
Dem voraus ist ja ein Manifest gegangen, ne?
Genau, das war ja nicht das Erste. Gerade Alice Schwarzer hat ja schon Anfang des Krieges eins losgelassen. Gestern hat sie dann so getan, als hätte es das gar nicht gegeben. Da hat sie nämlich von Anfang an gegen die Waffenlieferungen gewettert und jetzt hat sie gestern so getan, am Anfang wären die Waffenlieferungen ja in Ordnung gewesen, aber jetzt nach einem Jahr nicht mehr. Mhm. Letzten Endes geht es darum, dass offensichtlich, das ist die Behauptung, wenn die Ukraine nur zu Verhandlungen gezwungen würde, dann käme es auch zu einem Frieden, weil Putin ja den Frieden will. Erstmal das dazu, das ist A.
Vielleicht sollten wir mal aus diesem Manifest zitieren. Dass man wirklich mal weiß, um was es da geht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, das jetzt alles vorzulesen. Achso, ist gar nicht so lang, glaube ich. Moment, ich muss mal eben ganz kurz gucken. Das wird man, wenn wir natürlich rausschneiden. Ich suche es nämlich gerade parallel, Wolfgang, ja, und finde es nicht. So, ihr Manifest für den Frieden. Wo ist es denn? Petition, Manifest für den Frieden, das müsste es doch eigentlich sein. Ja, das ist es. Okay, es ist gar nicht so lang, also lese ich es mal vor. Geschrieben wurde das Manifest für den Frieden von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Zumindest haben die es beide unterzeichnet. Und das lautet im Wortlaut wie folgt. Heute ist der 352. Kriegstag in der Ukraine, Stand 10. Februar 2023. Über 200.000 Soldaten und 50.000 Zivilisten wurden bisher getötet. Frauen wurden vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert. Wenn die Kämpfe so weitergehen, ist die Ukraine bald ein entvölkertes, zerstörtes Land. Und auch viele Menschen in ganz Europa haben Angst vor einer Ausweitung des Krieges. Sie fürchten um ihre Zukunft und die ihrer Kinder. Die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung braucht unsere Solidarität. Aber was wäre jetzt solidarisch? Wie lange noch soll auf dem Schlachtfeld Ukraine gekämpft und gestorben werden? Und was ist jetzt, ein Jahr danach, eigentlich das Ziel dieses Krieges? Die deutsche Außenministerin sprach jüngst davon, dass wir einen Krieg gegen Russland führen. Im Ernst? Präsident Zelensky macht aus seinem Ziel kein Geheimnis. Nach den zugesagten Panzern fordert er jetzt auch Kampfjets, Langstreckenraketen und Kriegsschiffe, um Russland auf ganzer Linie zu besiegen. Noch versichert der deutsche Kanzler, er wolle weder Kampfjets noch Bodentruppen senden. Doch wie viele rote Linien wurden in den letzten Monaten schon überschritten? Es ist zu befürchten, dass Putin spätestens bei einem Angriff auf die Krim zu einem maximalen Gegenschlag ausholt. Geraten wir dann unaufhaltsam auf eine Rutschbahn Richtung Weltkrieg und Atomkrieg? Es wäre nicht der erste große Krieg, der so begonnen hat, aber es wäre vielleicht der letzte. Die Ukraine kann zwar, unterstützt durch den Westen, einzelne Schlachten gewinnen, aber sie kann gegen die größte Atommacht der Welt keinen Krieg gewinnen. Das sagt auch der höchste Militär der USA, General Milley. Er spricht von einer Pattsituation.
Darf ich da ganz kurz rein? Das hat er eben nicht
gesagt. Ja, bitte.
Das hat er eben genau nicht gesagt. Das ist eine blanke Lüge.
Ja, da sind ja viele Punkte drin, ja, die etwas,
Naja, klar. Aber das ist sogar eine blanke Lüge. Das Ding ist
okay.
Nachprüfbar eine Lüge. Das hat er nicht gesagt. Mach weiter.
Er spricht von einer Pattsituation, in der keine Seite militärisch siegen und der Krieg nur am Verhandlungstisch beendet werden kann. Warum dann nicht jetzt? Sofort. Verhandeln heißt nicht kapitulieren. Verhandeln heißt Kompromisse machen auf beiden Seiten. Mit dem Ziel, weitere Hunderttausende Tote und Schlimmeres zu verhindern. Das meinen auch wir, meint auch die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Es ist Zeit, uns zuzuhören.
Ja, auch das übrigens eine Lüge, es meint nicht die Hälfte der deutschen Bevölkerung.
Naja, also bei solchen Zahlen muss man ja sowieso vorsichtig sein. Selbst wenn es jetzt umgekehrt da dort stünde, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung für den Krieg, für die Waffenlieferung an die Ukraine ist, müsste man da auch vorsichtig sein. Ich weiß nicht, also ich habe noch niemanden zählen sehen da draußen. Also es ist natürlich, es basiert auf Hochrechnungen und so, ist schon klar, aber ich finde solche Zahlen, die sind immer unheimlich schnell manipulierbar. Verhandeln heißt nicht, also das habe ich schon vorgelesen. Wir Bürgerinnen und Bürger Deutschlands können nicht direkt auf Amerika oder Russland oder auf unsere europäischen Nachbarn einwirken. Doch wir können und müssen unsere Regierung und den Kanzler in die Pflicht nehmen und ihn an seinen Schwur erinnern. Schaden vom deutschen Volk wenden. Wir fordern den Bundeskanzler auf, die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen. Jetzt. Er sollte sich auf deutscher wie europäischer Ebene an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen setzen. Jetzt. Denn jeder verlorene Tag kostet bis zu 1000 weitere Menschenleben und bringt uns einem dritten Weltkrieg näher. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht und die 69 Erstunterzeichnerinnen, darunter so so Name-Dropping wäre jetzt vielleicht einfach auch fehl am Platze, aber Dr. Margot Käßmann kann man vielleicht kennen, Oskar Lafontaine wird man sehr wahrscheinlich sogar kennen. Dass der das unterzeichnet hat, dürfte nicht verwundern, der liegt ja auch mit Sarah Wagenknecht im Bett. Etwas erstaunt war ich von Reinhard Mays Unterzeichnung des Ganzen.
Leider nicht. Also ich okay. Nicht.
Ja. Dr. Jürgen Totenhöfer, das
ja gut, wird dann wahrscheinlich kaum. Das ist der üblichste Verdächtige, den es überhaupt gibt.
Ja. Wir müssen auch nicht alle durchgehen. Also das ist im Prinzip der offene Brief, das Manifest für das sogenannte Manifest für den Frieden. Und dem folgte dann die große Friedenskundgebung am gestrigen Samstag in Berlin.
Genau. Dazu ist festzuhalten, dass wenn wir jetzt aufhören, Waffen zu liefern, wenn der Westen jetzt aufhört, Waffen zu liefern, dann wird es keine Verhandlungen geben, dann wird Russland die Ukraine übernehmen und endgültig ausradieren. Das ist das erklärte Ziel im Kreml von vielen, so formuliert von vielen hochrangigen Politikern, Medienschaffenden, genauso bis hin zu Medvedev so formuliert. Das heißt, wenn man die Ukraine entwaffnet, erreicht man eben genau keine Verhandlungen. Verhandlungen erreicht man erst, wenn der Angreifer einsieht, dass er mit seinem Angriff deutlich mehr Kosten hat, als er am Ende bekommen kann, bekommen wird. Weil sonst hat Putin, wenn Putin jetzt nur noch warten muss, bis die Ukraine gar keine Waffen mehr hat, dann wird er mit Sicherheit nicht verhandeln. Worüber sollte er verhandeln? Er hat klar gemacht, dass er kein Interesse an Verhandlungen hat, wenn er nicht alles kriegt, was er will. Insofern ist dieses Manifest auf einer, also erstens ist es unfassbar arrogant zu sagen, ja, das ukrainische Volk, wir müssen uns mit ihm solidarisieren. Auf der anderen Seite sprechen wir eben das Recht ab, sich zu verteidigen. Und ansonsten ist dieses Manifest so voller unfassbarer falscher Schlussfolgerungen, Lügen und Unterstellungen und auch Bedrohungsszenarien, die kaum jemand wirklich teilt, dass man sich wirklich fragen muss, was sind die Motive der Menschen? Nicht unbedingt, die das unterzeichnet haben. Ich unterstelle einem Reinhard May nichts. Der steht nicht auf der Seite Putins. Ich unterstelle ihm massive Naivität, was die internationale Politik angeht. Das unterstelle ich den meisten Menschen, die auf dieser Demonstration waren. Aber es gibt eben einige böse Akteure in diesem ganzen Spiel. Und das Entscheidende ist tatsächlich, dass hier eine Vereinigung extremst Rechter mit vorgeblich linken Kreisen stattfindet. Dazu muss man sagen, dass die Linke als Partei quer gespalten ist in dieser Frage. Ja. Es gibt sehr viele, die sich an Wagenknechts Seite gestellt hat. Es gibt auf der anderen Seite sehr viele, wahrscheinlich mehr, die vehement anderer Meinung sind an der Stelle als Wagenknecht in der Partei Die Linke. Und dieser Riss markiert eine Grenzlinie, die möglicherweise in der ganzen Diskussion um Faschismus und so weiter auch viel wichtiger ist, als tatsächlich nur die Grenze zwischen rechts und nicht rechts.
Ja, erläutere das mal bitte. Also ich will also ganz kurz vielleicht, ich kann, ich glaube, es gibt gute Gründe für beide Seiten, also weniger für die Seite von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Ich finde da das ganze Gebaren von den beiden auch unerträglich in der Hinsicht. Aber es gibt, glaube ich, gute Gründe, zumindest Angst haben zu dürfen um den Frieden in Europa. Das, glaube ich, kann man niemanden, und da sollte man auch niemanden absprechen.
Nein.
Bei dieser Bedrohungslage.
Das tue ich auch.
Und ich glaube, das ist sozusagen auch schon bei einigen, was Reinhard May gerade angesprochen, bei einigen schon die Intention ist, dieses Ding unterzeichnet zu haben. Ne? Also die Frage ist natürlich, wie kommt das rüber? Und ist es nicht unerträglich arrogant vom Angegriffenen zu erwarten, dass der die Waffen niederlegt und damit die anderen ruhig schlafen können, sagt, okay, wir hissen die weiße Fahne und ergeben uns.
Ja, also, und was lernt Putin daraus, wenn das geschehe? Putin würde daraus lernen, der Westen gibt am Ende doch nach und dann ist als nächstes, sind die baltischen Staaten dran, dann ist Moldawien dran, dann kommt irgendwann mal Polen. Ich meine, sie haben es erklärt, russische Politiker haben es erklärt, es geht um Hegemonie bis Lissabon. Darum geht es. Ja? Wenn also tatsächlich die Sorge ist, die Angst vor Krieg in Europa, vor Krieg in Deutschland, natürlich ist es eine politische Position zu sagen, ja, also bevor Putin mit seinen Panzern hier einrollt, unterwerfen wir uns lieber. Das ist eine politische Position. Die Frage ist, stellen wir doch mal die Frage so auf der Straße. Und da wette ich, dass 85% der Deutschen sagen, nee, das wollen wir auch nicht. Ja, da findet sich da findet sich keine Hälfte der Deutschen, die sagt, ja, ich möchte unter Putin leben. Also selbst wenn die Statthalterin dann Wagenknecht heißt. Aber was sich hier wirklich abzeichnet, ist, das war etwas, das gab es schon in den 20er und frühen 30er Jahren in der Weimarer Republik. Hauptfeind der Nazis waren nicht die Kommunisten. Das wird heute gern so dargestellt, gerade auch von kommunistischer Seite. Aber das stimmt gar nicht. Sehr viele Kommunisten sind im ersten Halbjahr 1933 mit fliegenden Fahnen ins Lager der Nationalsozialisten gewechselt. Mhm. Viel mehr als der Menschen, die aus liberalen Parteien kamen. Auch nationalliberalen Parteien. Der Feind des Autoritarismus ist nicht ein anderer Autoritarismus. Der Feind des Autoritarismus ist eine liberale Gesellschaftsordnung. Und ich möchte für jetzt und für den Rest dieses Podcasts ganz klar machen, dass es mir hier jetzt nicht um wirtschaftsneoliberal geht, sondern um eine liberale Gesellschaftsordnung, die freizügig ist. Das heißt, die, wie es bei uns im Grundgesetz steht, verboten wird nur, was wirklich nachweislich schädlich ist. Und nur das darf auch verboten werden. Ich kann also nicht einfach hingehen und als Regierung und sagen, so, mir gefällt nicht, dass Leute in gelben Pullovern rumlaufen. Ja, deshalb darf niemand mehr in gelben Pullovern rumlaufen. Da müsste erstmal geklärt werden, was ist denn überhaupt schädlich an gelben Pullovern. Und da reicht es nicht zu sagen, gefallen mir nicht, sondern da müsste man dann schon irgendwie eine Menge wissenschaftliche Studien anbringen, die sagen, was weiß ich, beschädigen die Augen oder wie auch immer. Um jetzt ein sehr absurdes Beispiel zu nennen. Das heißt, wir haben eine freizügige Gesellschaft, in der jedes Verbot in dieser Gesellschaft prinzipiell begründet werden muss. Dass das nicht immer so war in unserer Geschichte, ist etwas anderes. Ja? Tatsache ist aber, dass natürlich unter anderem auch die Aufhebung des Paragraphs 175 darauf zurückzuführen ist, dass der offenkundig verfassungswidrig geworden war in der Wahrnehmung der Gesellschaft, weil niemand einen Schaden sah, wenn zwei erwachsene Menschen in homosexueller Beziehung standen. Das heißt, wir haben diese Freizügigkeit im Grundgesetz verankert. Die ist auch sehr hoch zu halten, weil sie extrem wichtig ist für die Würde des Menschen, im Verständnis der Würde der Menschen, rechtsphilosophisch. Wenn der Mensch eine eigene Würde hat, muss er auch in der Lage sein, eigene Entscheidungen zu treffen, die nicht andere beschädigen. Man kann ihm das nicht einfach verbieten. Autoritäre Ideen denken da anders. Autoritäre Ideen gehen von einem kommunalen Freiheitsbegriff aus. Das heißt, es gibt eine Freiheit der gesamten Gesellschaft, nicht des Individuums, aber der gesamten Gesellschaft, auch gegenüber anderen Gesellschaften, beispielsweise gegenüber anderen Ländern. Mhm. Ja? Und die Gesellschaft bietet ihren einzelnen Mitgliedern Schutz gegen das Aufgeben der individuellen Freiheiten. Aber dazu muss man diese Freiheiten eben auch aufgeben. Das ist das autoritäre Prinzip. Das ist gleich im Sowjetkommunismus gewesen mit faschistischen Systemen. Und da berühren die sich dann tatsächlich. Ich bin kein Vertreter der Hufeisentheorie, aber da im Autoritarismus haben sich diese beiden Systeme berührt. Es gibt dann viele Leute, die sagen, das war ja auch kein kommunistisches System und auch letzten Endes kein sozialistisches. Und da gibt es gute Argumente für, aber das ist jetzt eine Diskussion, die auch zu weit führt. Tatsache ist, Nazi-Deutschland war ohne Zweifel ein autoritäres System. Die Sowjetunion war ohne Zweifel ein autoritäres System. Die DDR war ohne Zweifel ein autoritäres System. Da kann man nicht wirklich eine Menge gute Argumente aufhören. Und diese Front, diese Verlinkung zwischen diesen beiden Ideen, ein linker Autoritarismus und ein rechter Autoritarismus, der hat jetzt tatsächlich das erste Mal wirklich auf breiter Ebene öffentlich seinen Ausdruck gefunden. Und zwar insofern, als dass es Aufrufe von wichtigen Rechtsextremen gab. Menschen, die man ungestraft Neonazis nennen darf und Faschisten.
Björn Höcke?
Gerichtsfest. Björn Höcke nicht, das war, ich habe das irgendwo gehabt, Moment, ja hier.
Doch, der hat auch aufgerufen.
Ja, der hat Sarah Wagenknecht aufgerufen, in die AfD einzutreten.
Ach so.
Ja, aber das war ja ein Oliver Janich, ein Verschwörungsideologe, der auch im Oktober festgenommen war, im August festgenommen worden war letzten Jahres. Der hat dazu aufgerufen gehabt, an dieser Demo teilzunehmen als Rechte, aber keine Fahnen zu schwenken, keine erkennbaren Signaturen aus dem rechten Raum zu tragen. Das heißt, die haben ihre eigene rechte Botschaft jetzt erstmal, natürlich erstmal, das wird nicht dauerhaft sein, hinten angestellt, um Menschen wie Reinhard May, wie andere mit weniger klanghaftem Namen, die einfach eine gewisse Friedenssehnsucht haben, und für die habe ich absolut Verständnis, um die nicht abzuschrecken und zu sagen, ja, nee, Wagenknecht und Schwarzer, das sind ja doch die Linken, da sind wir immer noch irgendwie auf der richtigen Seite. Tatsache ist aber, es war ein Jürgen Elsässer da, und das ist einer, den darf man gerichtsfest als Neonazi bezeichnen. Das hat ein deutsches Gericht entschieden, das ist ein Neonazi.
Das ist auch ein Antisemit, ne?
Antisemit, also das ganze Programm. Das ganze Programm. Ja? Der war da. Natürlich wird dann von der Bühne raus gesagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, aber sie waren da. Sie wurden nicht von den Organisatoren ausgeschlossen, nicht ausgesiebt. Sie wurden nicht aus der Demo heraus begleitet von Ordnern. Sie waren mit unter diesen Menschen, und da waren zahlreiche dabei.
Jetzt und, hatte ich und, gestern ganz kurz ganz bei kurz, Facebook, warte, weil,
ja. Ja, ganz kurz noch zum Höcke.
Ja.
Höcke hat es dann Wagenknecht angeboten, die AfD einzutreten. Sie hat sich bislang nicht dazu geäußert. Und das ist jetzt 2 Tage.
Ja, gut. Also ich glaube nicht, dass sie in die AfD eintritt, nein, weil das würde
nein,
ihr...
Nein, aber sie möchte neue Verbündete nicht verprellen.
Natürlich, das ist richtig. Ja. So, ja, und ich hatte gestern 2 Sachen geschrieben, einmal getwittert und einmal bei Facebook geschrieben, ich habe es wieder gelöscht, weil als ich genauer drüber nachgedacht habe, fand ich es ein bisschen sehr kurzsichtig. Aber vielleicht lag ich doch richtig. Ich habe geschrieben, wenn Neonazis und Rechtsradikale auf deiner Demonstration erscheinen und sich mit deinen Gedanken und deinem Tun gemein machen, dann ist das unter Umständen ein Hinweis darauf, dass deine Absichten unethisch sind. Und
die Absichten nicht, da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, dass viele Leute da waren, ethisch edle Absichten hatten. Die glauben wirklich, dass Putin, wenn man ihm Verhandlungen anbietet und die Waffenlieferungen aussetzt, dass Putin dann auch seine Waffen schweigen lässt. Das glauben die wirklich. Viele, ich würde sagen, von den 13.000, die da waren, laut Polizei, 8.000 bis 10.000, glaube ich sicher.
Waren es nicht 50.000?
Das hat Wagenknecht
gesagt. Was Sarah Wagenknecht gesagt hat. Genau. Ja, okay.
Polizei sprach von 13.000, neutrale Beobachter aus der Presse sprachen von eher weniger als 13.000 sogar. Wie viel das waren, ist ja letztendlich auch egal. Es war beziehungsweise sicher eine 5-stellige Anzahl von Menschen. Ist auch manchmal schwer zu sehen, wer gehört noch zur Demo, wer guckt nur zu. Und es war eine erkleckliche Anzahl an Menschen, und das muss man dann einfach registrieren. Und es hat eine tatsächlich hier eine Umarmung von rechten und linken autoritären Kräften stattgefunden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir mitnehmen. Und das wird uns in den nächsten Jahren am meisten Probleme machen in diesem Land. Wir hatten schon mit den rechten Autoritären viel, viel Arbeit in den letzten Jahren. Jetzt kommen noch die Linken dazu. Damit werden das noch mal erheblich mehr. Wir werden da noch die eine oder andere böse Überraschung erleben, denke ich.
Aber bist du nicht der Meinung, dass da so ein Riss durch die deutsche Gesellschaft geht, zwischen Leuten, die sagen, dass das schon okay ist, dass man sich unter Umständen einfach auch mal die Position von Wagenknecht und Schwarzer und wie sie alle heißen, mal anhören muss, und zwischen denen wie dir und auch zu einem guten Stück weit wie mir, die sagen, nee, also man muss da wirklich jetzt einfach auch mal europäisch, also als NATO zusammenhalten, und man darf da nicht einknicken vor so einem Verrückten. Und also es ist halt auch immer so, je nachdem, wie ich drüber nachdenke, komme ich zu einem anderen Schluss. Mhm. Wenn man mich fragt, wärst du dafür, dass das Sterben da aufhört, und zwar auf russischer und auf ukrainischer Seite? Ja,
natürlich, sofort.
Wäre ich sofort dafür. Ja. Ich bin aber auch der Ansicht, der Einzige, der das Recht hat, die weiße Fahne zu hissen und zu sagen, jetzt reicht's, ist die Ukraine. Und das sollte nicht Deutschland für die Ukraine übernehmen.
Also, die Positionen von Wagenknecht und Schwarze anhören? Ja, unbedingt. Das ist Teil des demokratischen Bewusstseins. Muss man zustimmen? Nein. Ja, ich kann da überhaupt nicht zustimmen. Nichts von dem, was ich politisch denke, was ich in den über 6 Jahrzehnten auf diesem Planeten gelernt habe, politisch aus der Geschichte gelernt habe, nichts davon sagt, dass irgendetwas von dem, was sie sagen, was anderes ist als der Versuch, Naivität und Friedenssehnsucht bei anderen Menschen auszunutzen für ihre eigenen Ziele.
Aber was sind ihre Ziele? Also lass uns da vielleicht mal, was sind ihre vermuteten Ziele? Ich meine, über Alice Schwarzer Ziele können wir vielleicht gar nicht so viel spekulieren, aber du hast mit Sicherheit auch zu ihr und vor allen Dingen aber auch zu Wagenknecht nochmal eine sehr dezidierte Meinung. Lass mich doch mal wissen, was sind deine vermuteten Ziele?
Wagenknecht war bis zum Mauerfall eine knallharte Stalinistin. Und ich bin der festen Überzeugung, die hat dann Kreide gefressen, aber ist es im Ende.
Aber wie alt war die beim Mauerfall? Die kann doch noch nicht, wie alt?
Da war die Mitte 20, aber die war
ja,
ja schon. Aber war eine knallharte Stalinistin. Und das ist sie heute noch. Davon gehe ich aus. Und sie war nie etwas anderes. Sie hatte Kreide gefressen. Sie hat lange daran gearbeitet, subversiv gearbeitet in diesem Land. Und sie, so langsam kommt sie auch in Alter. Ich glaube, sie ist 56, 57, wo sie dann irgendwann mal auch mehr ernten will. Und ich glaube, dass ich schon länger auf der, ich weiß nicht, ob das wirklich eine pikuniäre Lohnliste ist, aber sie steht in engem Kontakt mit dem Kreml und verkündet seine Botschaften. Das war schon immer festzustellen. Ich meine, sie hat ja teilweise auch zeitgleich mit Alice Weidel moskaufreundliche Botschaften, die fast gleichlautend waren, fast wörtlich gleichlautend waren, veröffentlicht auf Twitter. Das ist auch belegt. Da gibt es irgendwelche Leute, die Marschbefehle geben und sie führt diese Marschbefehle aus. Und das ist ihre politische Agenda. Davon gehe ich persönlich aus, das ist meine Meinung. Und es gibt nicht unerhebliche Belege dafür.
Es wurde übrigens auch letztens jüngst bei Lanz vorgeworfen. Ne? Die hat vor ein paar Tagen wieder bei Lanz gesessen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau in der Runde, aber eine Frau aus der Runde hat ihr das auch konkret vorgeworfen. Ne? Also, dass sie von Putin bezahlt wird, um die um sozusagen die russische Propaganda ins deutsche Volk irgendwie zu tragen. Und dazu hat sie, also Lanz hat dann direkt sozusagen gesagt, nee, das kann er sich nicht vorstellen. Er kennt Sarah Wagenknecht lang genug, um davon überzeugt zu sein, dass das nicht stimmen kann. I don't know. Wissen wir beide nicht.
Nee, wissen tun wir es nicht, aber es würde so viel erklären, dass, gut. Bei Al Schwarzer, die kämpft um ihr Erbe als Feministin. Es gibt jetzt inzwischen eine dritte und vierte Generation Feministin, die mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen, die sie ganz im Gegenteil für schädlich halten in dem ganzen Kontext. Sie ist nach Silvester 2015 ist sie ins Lager der Rassisten gewechselt, mit wenig Mühe. Ist sie. Mit wenig Mühe.
Ich meine, das ist ein harter Vorwurf, Wolfgang. Den sollte man vielleicht einfach auch nochmal ganz kurz begründen können.
Ja, sie hat sofort eine Tätergruppe ausgemacht, wegen Silvester in Köln. Und diese Tätergruppe hat sie sofort ganz klar benannt. Und das waren für sie Islamisten. Ohne dass auch nur ein einziger Täter verhaftet worden wäre, ohne dass es eine Anklage gegeben hat, ohne dass man irgendetwas über die Motive dieser Menschen weiß, wurde sofort gesagt, Islamisten. Und das ist ein derartiger Kurzschluss. Sie hat dann auch unterschieden zwischen Muslimen und Islamisten. Ist schon klar, aber woher weiß sie, dass das Islamisten waren? Es gab keinerlei konkreten Hinweis bei der Polizei, dass das Islamisten waren. Ja. Wieso können es nicht einfach Schweine gewesen sein? Man hat unter den Tatverdächtigen waren Holländer, waren Bulgaren, waren auch Deutsche, es waren auch viele Nordafrikaner drunter, das weiß man, verhältnismäßig viele. Aber weiß man, dass es Islamisten waren? Nein, keinerlei Erkenntnisse darüber. Keinerlei Erkenntnisse. Für alle Schwarze waren das sofort Islamisten.
Okay, das reicht für mich aber ehrlich gesagt nicht, um sie als Rassistin abzustempeln. Also
in dem
reicht mir nicht.
Wenn sie gesagt hätte, das ist Ergebnis einer toxischen männlichen Kultur, die immer noch tief verwurzelt ist, in vielen Ländern dieser Welt, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber sofort einen Schuldigen rauszupicken, der dann auch noch so allgemein formuliert ist, dass sich niemand dagegen wehren kann, Alice Schwarzer hat leider ihr, sie war mal wichtig. Und ich glaube, sie kommt damit nicht klar, dass sie nicht mehr wichtig ist. Auf ihrem Kerngebiet. Und seither versucht sie, politisch bedeutend zu bleiben und hat auf Gebieten sich geäußert, wo sie keinerlei Expertise hat und sich besser nicht geäußert hätte. Das ist ein Phänomen, das sieht man bei vielen Menschen, die mal in irgendwelchen Bereichen wichtig waren und die sich dann auf einmal zu allen möglichen anderen Gebieten auch äußern. Sie ist für mich irgendwie eine traurige Figur. Sarah Wagenknecht ist für mich eine, sie ist letzten Endes eine Falschspielerin. Sie hat autoritäre Ziele und die verfolgt sie. Und auf diesem Weg hat sie jetzt neue Verbündete gefunden oder will diese Verbündeten so langsam installieren. Das soll auch nirgendwo so richtig auffallen. Und deshalb sie hat zwar auf der Demo dann gesagt, sie möchte keine Reichsbürger und Neonazis, hat sich aber ansonsten nicht weiter, es gibt außer Neonazis noch andere Rechte, andere autoritäre Rechte. Das ist ja ein breites Spektrum an völkischen Rechtsnationalisten, Rechtssozialisten,
Die sich aber auch nicht alle einig sind untereinander,
zu der Thematik. Die sich nicht einig sind. Und da
letztens gelesen, der Dritte Weg, diese Nazi-Partei, die ist zum Beispiel für Waffenlieferungen in die Ukraine, während die AfD natürlich dagegen ist, wobei die AfD so opportunistisch ist, dass sie natürlich, wenn die Mehrheit des Deutschen Bundestages gegen Waffenlieferungen wäre, wären sie dafür. Also
wahrscheinlich. Jedenfalls ist das Ganze, sie will da eine Sammlungsbewegung haben und sie hat das ja auch als neue Friedensbewegung bezeichnet auf der Demo. Weil ich selbst mich als Teil der alten Friedensbewegung lange gesehen habe, allerdings da auch schon gesehen habe, dass viele meiner damaligen Mitstreiter sehr naiv waren, was Russland anging. Und sehr viele ältere, das sind ja alles heute ältere Menschen und die haben letzten Endes ihre damaligen Positionen nie nochmal hinterfragt, die holen die jetzt wieder aus der Schublade und diese Menschen findet man. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass diese Menschen wirklich guten Willens sind. Die wollen nicht, dass in der Ukraine vergewaltigt wird. Aber wenn die Ukraine keine Waffen mehr hat, dann wird die Ukraine durchvergewaltigt. Dann ist da keine
Frau. Dann geht es ja im Grunde erstmal ums Greater Picture, ums Bigger Picture sozusagen. Ja. Ne? Dass die natürlich eine Angst davor haben, dass an dieser Eskalationsschraube immer weiter gedreht wird, so lange nach Fest kommt ab, bis irgendwann nicht mehr anders geht und Putin sich so weit an die Wand gestellt fühlt, dass er auf den roten Knopf drückt. Das ist ja verkürzt im Grunde genommen, genau, und das ist noch nicht mal verkürzt, das ist genau die Angst, die in diesem Manifest zum Ausdruck gebracht wird. Jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wenn man dieses Manifest intellektuell redlich irgendwie behandeln will, so schwer, wie es einem auch fallen möge, weil es ja schon in sich intellektuell nicht redlich ist und nicht ehrlich ist, ist diese Angst vor einer sozusagen vor einer atomaren Eskalation des Krieges, ist die gerechtfertigt, ja oder nein? Und kann man die überhaupt intellektuell aufrichtig beantworten? Egal auf welcher Seite man steht, ist es nicht im Grunde genommen unmöglich, da eine genaue Prognose irgendwie zu treffen? Ist es nicht unredlich zu sagen, Putin wird es auf keinen Fall machen? Das ist die Paradoxie dieser Drohung. Man droht mit Atomwaffen, obwohl man sie niemals einsetzen würde. Oder ist es nicht genauso unredlich zu sagen, doch, der wird die auf jeden Fall einsetzen, wenn wir immer weiter an der Eskalationsschraube drehen? Ich tue mich sehr, sehr schwer damit. Irgendwie, bei mir ist es auch so ein bisschen tagesformabhängig davon abhängig, welche Medien ich in welchem Maße konsumiere, dass von einem Tag auf den anderen meine Meinung da auch mal kippen kann. Ganz vielen Leuten.
Jeder, der dir sagt, dass er darauf eine definitive Antwort hat, lügt. Punkt. Die hat nicht mal Putin.
So, und wenn wir das jetzt nochmal ganz kurz, wenn wir das jetzt einfach mal als gegeben hinnehmen, so wie du es gerade gesagt hast, und das halte ich für eine sehr ehrliche und redliche Antwort, dann ist meiner Meinung nach die Angst vor einem Atomkrieg genauso gerechtfertigt, wie sozusagen den Atomkrieg als Schreckensszenario zu bezeichnen, der nicht eintreffen wird.
Aber,
und dann
aber
wiederum bekommt natürlich dieses...
Welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Ziehen wir daraus, dass Putin nämlich sagen kann, Polen, wenn ihr jetzt uns nicht die Schlüssel zu eurem Regierungssitz übergebt, dann schmeißen wir Atombomben. Und dann muss Polen das machen, weil wir alle Angst vor einem Atomkrieg haben. Und als nächstes kommen sie an und sagen, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Spanien. Oder wie? Was soll das? Sollen wir uns, Das ist das Furchtbare von Atomwaffen. Sie können dazu genutzt werden, zu erpressen.
Ja.
Man darf sich dieser Erpressung aber nie hingeben. Darf man nicht. Ja? Putin, natürlich.
Ich gebe dir ja recht.
Natürlich dürfen wir Russland nicht überfallen. Da sind sich auch alle einig. Russland tut so, als wollte der Westen Russland überfallen. Der Westen wollte nicht Russland überfallen. Da stand nichts, gar nichts oder fast nichts an der Grenze, als Russland die Ukraine überfallen hat. Ja, du musst mit.
Jürgen Habermas hat ja letztens noch gesagt, glaube ich, dass dass immer so gesagt wird, Verhandlungen sind von vornherein aussichtslos auf beiden Seiten, würde so nicht stimmen. Und daraufhin wurde Jürgen Habermas, einer der bekanntesten und sicherlich auch bedeutendsten deutschen Gegenwartsphilosophen, verunglimpft. Ja,
er ist Philosoph, aber kein Politologe, ne?
Nee, das ist richtig. Er ist Philosoph, aber das ist ja nun auch erstmal eine Geisteswissenschaft, die durchaus auch ihre Verdienste an der...
So. Ne, aber Politologen sagen dir, wenn Putin jetzt anfinge, ernsthaft zu verhandeln, ohne Vorbedingungen, ohne Waffenstillstand oder meinetwegen auch mit einem Waffenstillstand, wenn er ernsthaft anfinge zu verhandeln und am Ende käme raus, beispielsweise, was ja gerne vorgeschlagen wird, Ukraine gibt Donbass und Krim ab und der Rest wird unter Schutz gestellt. Ja, das heißt, da darf der auch nicht mehr rein. Der Putin, sonst gibt es richtig einen auf die Mütze. Wenn der Putin das mit in Kreml nimmt, dann werden ihn ein paar Herren in den 35. Stock begleiten und da aus dem Fenster schubsen. Putin kann selbst dann nicht ernsthaft verhandeln, wenn er es will. Das ist der Fluch seiner bösen Tat. Das ist die Forderung im Kreml durch den supernationalistischen, bellizistischen Flügel, der da jetzt gerade herrscht, sind so absurd, dass im Augenblick tatsächlich Verhandlungen, im Augenblick, nicht immer, aber im Augenblick sind Verhandlungen tatsächlich, das wäre, ja, man kann mal anfangen zu verhandeln, aber da kommt nichts mehr raus. Sie haben ja verhandelt am Anfang des Krieges. Ja, und es war immer so, da wurden Maximalforderungen gestellt von Seiten Russlands und es wurden auf der anderen Seite Maximalforderungen der Ukraine gestellt. Der Unterschied war, die Maximalforderungen der Ukraine beruhten auf dem Völkerrecht, die der Russen nicht.
Und, ja, ist richtig.
Und es kam nichts mehr raus, weil das Problem liegt nicht in der Ukraine.
I totally agree, ne? Also nur damit wir hier.
Und deshalb,
wir haben hier keinen Dissens wie bei der Potter-Sache.
Ich bin ein großer Fan von Herrn Habermas, der hat in seinem Leben sehr, sehr viele, sehr, sehr richtige Dinge gesagt. Ein großer Philosoph, wird auch nach seinem Tod ein großer Philosoph bleiben, da bin ich der festen Überzeugung. An der Stelle muss ich ihm widersprechen. Man kann verhandeln, aber Verhandlungen haben im Augenblick leider keinen Sinn, solange sich die politische Situation in Moskau nicht sehr ändert.
Und dann gibt es die Leute, und auch deren Haltung kann ich verstehen, die sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen die rote Linie, wir haben die Torpfosten verschoben, ja, also wir haben gesagt, wir werden keine Panzer liefern. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gesagt wurde, aber jetzt haben wir Panzer geliefert oder werden in naher Zukunft welche liefern, wann auch immer die ankommen werden. Jetzt werden die ersten Forderungen nach Kampfjets laut.
Was auch nicht stimmt, die waren ab Tag 1 des Krieges, wurden die sehr laut.
Okay, ja, das kann Mielnik im Grunde genommen vergreift sich kontinuierlich im Ton und vergisst seine guten Manieren, lässt die dort, wo, weiß ich nicht wo.
Der ist aber kein Botschafter mehr, ne?
Zumindest nee, ich weiß, aber der hat ja immer noch eine sehr breite Öffentlichkeit, wenn er sich äußert, ne? Wenn er auf Twitter seine Parolen raushaut und seine Forderungen, stößt das immer noch auf eine Menge Resonanz.
Verglichen mit der Forderung, dass ganz Europa unter russische Hegemonie gestellt wird, ist das alles noch sehr, sehr harmlos, was der sagt.
Ja, okay. Warte, mein Punkt kommt, den wollte ich jetzt machen. So. Ja. Und wenn jetzt sozusagen als nächstes Kampfjets geliefert werden sollten, okay, die Frage, die man sich dann mal stellen muss, ist, hat trotzdem, die am Ende des Tages ist doch die einzig entscheidende Frage, hat die Ukraine überhaupt den Hauch einer Chance, den russischen Aggressor aus ihrem Land zu fegen? Oder hat die Ukraine darauf gar keine Chance zu?
Würdest du sagen, dass die Afghanen die Chance hatten?
Russland aus Afghanistan, gut.
Ja, hatten die Vietnamesen eine Chance, die Amerikaner rauszujagen?
Aber welchen Blutzoll muss man am Ende dafür bezahlen? Auch,
so, ne? Das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Frage. Und da sind wir natürlich bei der Ethik des Krieges als politisches Mittel. Ja, aber auch da ist zu sagen, dieser Krieg wurde genau von einer Partei angefangen und kann von einer Partei heute beendet werden. Heute. Ja, und nicht von der anderen. Und insofern stellt sich die Frage auf ukrainischer Seite nicht. Ja, die Frage auf der ukrainischen Seite ist die zwischen, kämpfen wir weiter oder lassen wir uns vernichten?
Ja, glaubst du, dass das wirklich so ist? Also mir wird in das Deutschland auch oft zu sehr von den Menschen, ich werde jetzt mal ganz kurz polemisch, von den Menschen, die hier die Ukraine-Fahne stellvertretend Tag ein, Tag aus wedeln, wird mir oft auch zu sehr darauf gepocht, dass die ganze ukrainische Bevölkerung straight hinter diesem Krieg steht, dass die ganze männliche ukrainische Bevölkerung mit wehenden Faden sozusagen an die Front rennt, die Gewehre in die Hand nimmt, sich in die Panzer setzt, sich, keine Ahnung, abschlachten lässt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, Wolfgang.
Wenn das nicht so wäre, wenn die mit schlechter Moral da sitzen würden, hätten die den Krieg längst verloren. Das ist das Erste. Das ist der große Vorteil, den die als schlechter bewaffnete Truppe gegen die Russen haben. Das ist ihre Moral. Und auch die moderne Ausbildung.
Weißt du, was mir ein bisschen Sorge macht? Warte, ganz kurz, Wolfgang, ganz kurz. Jetzt möchte ich eben, dein Redeanteil war ohnehin schon sehr, sehr lang und groß und das auch zu Recht. Weißt du, was mir ein bisschen Sorge macht, bereitet? Und das schon seit Beginn des Krieges. Eine, wie ich finde, nicht wegzudiskutierende, und jetzt muss ich es nochmal polemisch formulieren, Kriegsgeilheit von einigen, die irgendwie. Also man darf ja nicht vergessen, dass es irgendwie kein Schachspiel ist, was da stattfindet.
Wen meinst du da konkret?
Es ist einfach mehr so ein Gefühl. Ich kann da gar keine Person benennen, aber es ist ein Gefühl, das irgendwie durch die Medien transportiert wird bei mir.
Das ist nämlich auch so. Und das wird nämlich tatsächlich, wird das von Leuten wie Wagenknecht und Schwarz und so weiter die ganze Zeit behauptet. Aus diesem Flügel kommt es immer, da wäre eine Kriegsgeilheit. Ich kann die nicht feststellen.
Da ich finde, ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl schon habe. Also es ist ein diffuses Gefühl, ich kann es noch nicht mal richtig artikulieren oder an einer Personengruppe oder Person festmachen, eher vielleicht noch an Medien, ja, also an den im Prinzip Leitmedien, die schon, wie ich finde, mitunter schon sehr, also es ist ein Gefühl. Also du kannst es nicht teilen offensichtlich.
Ich kann das nicht teilen, nein, was ich sehe, ist eine für mich überraschend starke. Und deshalb kann man das dann vielleicht Geilheit nennen, eine relativ starke Entschlossenheit, sich politisch von Russland nicht dominieren zu lassen. Und dafür eben auch einen Krieg zu unterstützen, einen Verteidigungskrieg zu unterstützen, den ein Land angenommen hat und nach wie vor erfolgreich führt. Die Russen haben da jetzt insgesamt schon 500.000 Leute an die Front geworfen und
Überlebt man wie unvorstellbare Schrecken.
Ja, furchtbar, ganz furchtbar. Ich bin da alles andere als begeistert. Aber was soll man machen? Soll man sagen, wir wollen euch nicht umbringen, deshalb lassen wir euch jetzt durch, vergewaltigt unsere Frauen? Weil das machen sie, das wissen wir ja. Wir haben es ja gesehen in Butscha und so weiter, was da passiert ist. Wir haben gesehen, dass 1,5 Millionen Menschen, Ukrainer, aus den besetzten Gebieten entführt wurden nach Russland. Die leben jetzt irgendwo in Sibirien, die werden nie wieder zurückkommen. Ja, das ist eine Entvölkerung, das ist ein Völkermord, der stattfindet. Ja. Dadurch ein kultureller Völkermord, teilweise ein echter, teilweise nur ein kultureller, in dem eben die Ukraine als kulturelle Einheit vernichtet werden soll. Und das,
ich gebe dir recht, und ich finde das genauso schockierend.
Das dürfen wir nicht gestatten.
Mir ist trotzdem, auch wenn ich dir in allem zustimme, ich kann die Sorge eines Großteils der Menschen, die dort Angst vor einer immer größer werdenden Eskalation haben, die kann ich schon nachvollziehen. So, ich bin trotzdem der Meinung, die einzige Partei, also sozusagen nur die Ukraine hat das Recht, hinzugehen und zu sagen, ab hier hören wir auf.
Ja, Der Westen hat die Pflicht, die Einhaltung des Völkerrechts durchzusetzen. Und
Man muss aber auch bei der Ukraine genau hingucken. Ne? Also auch der Westen hat sozusagen die Pflicht, hinzugucken, was in der Ukraine passiert und ob dort nicht eventuell auch Menschen gegen ihren Willen verheizt werden. Also das, verstehst du, was ich meine? Also das ist meine Sorge, die ich habe, dass wir sozusagen auf dem einen Auge blind sind und das, was die ukrainische Regierung sozusagen irgendwie auf den Weg schickt, um ihren berechtigten Willen sozusagen die Ukraine zurückzuerobern, auch aufrechterhalten zu können, dass wir das so ein bisschen eventuell, also dass wir da vielleicht nicht ganz genau hingucken.
Ja, aber als jetzt bekannt war, dass die Ukraine mehrere Millionen Bücher, russische Bücher schon aus Bibliotheken aussortiert habe, da hat es von allen Seiten Kritik gegeben.
Ach, Wolfgang, ich habe nur auf deinem Facebook-Profil davon erfahren, sonst nirgendwo, nur auf deinem Facebook-Profil.
Dann weiß ich nicht, was du liest, aber ich habe das an verschiedenen Stellen gelesen und auch kommentiert gefunden.
Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass es genauso behandelt worden ist, wie sozusagen die unzähligen Verbrechen der russischen Seite. Ja, also,
das war auch was anderes. Die haben Menschen umgebracht, nicht Bücher.
Nein, ja, das ist schon klar. Dass das natürlich eine andere Gewichtung hat, ist klar. Aber auch das, diese Bücherverbrennung ist ja, gerade wir Deutschen müssten das doch eigentlich rundheraus ablehnen und sagen, sag mal Leute, tickt ihr noch ganz sauber. Also euer Hass auf die Russen in allen Ehren.
Aber das kam auch. Und das kam auch aus der Bundesregierung. Es ist aber bei sowas immer noch. Also ein Krieg ist sowieso immer eine spezielle Situation und das ist ganz furchtbar. Und ich verstehe nochmal, ich glaube, dass zwischen 8.000 und 10.000 Menschen, die da waren, absolut guten Willens sind. Die wollen nicht, dass die Ukraine von Russland erobert wird. Die glauben, wenn jetzt die anfangen zu verhandeln, dass dann eine Teilabtretung ist und so, das glauben die. Und ich halte das für maximal naiv. Und ich weiß, dass Menschen sich nach Frieden sehen und sie tun das völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Ja? Auch ich sehne mich danach, dass dieser Krieg jetzt endet. Ja? Aber der politisch wache Mensch in mir, der seit vielen Jahrzehnten Politik verfolgt, weiß, dass die Voraussetzungen dafür leider nicht gegeben sind. Das gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist so. Die Voraussetzungen sind aktuell nicht gegeben. Was dann noch dazu kommt, autoritäre Politik besteht fast immer daraus, Ängste in den Menschen zu wecken und so zu verstärken, bis die Menschen bereit sind, der autoritären Politik zuzustimmen. Im Handel dagegen, dass ihnen die Angst wieder genommen wird. Das siehst du in den USA jetzt, wie die Republikaner Angst vor Trans und was weiß ich nicht, vor den Woken schüren. Davor waren es die Ausländer, davor war es eine Krankenversicherung, die dafür sorgt, dass Oma dann getötet wird, weil sich das nicht mehr rentiert. Völlig hanebüchene Behauptungen, die nur dazu dienen, den Menschen Angst einzujagen, damit sie gegen ihre eigenen Interessen zur Wahlurne gehen. Genau das betreibt die Wagenknecht. Genau das sieht auch ein Höcke, dass sie das betreibt, weil Höcke das selbst macht. Deshalb will er sie an seiner Seite haben, auch damit er sie besser kontrollieren kann, damit er sie dann im richtigen Moment abservieren kann. Ne? Kurz bevor sie die Macht ergreifen, fällt dann Wagenknecht irgendwo aus dem Fenster. Das ist wie autoritäre Politik und autoritäre Politiker funktionieren. Das ist das Wesen, den Menschen Angst zu machen. Und deshalb bestreite ich überhaupt nicht, dass diese Angst gerechtfertigt ist. Die Angst ist, auch ich habe Angst vor einem Atomkrieg. Weißt du, wovor ich noch mehr Angst habe? Dass diese atomare Bedrohung perpetuiert wird. Für immer. Ja? Und dass sie bedeutet, dass ein durchgedrehter Staat, ein durchgedrehtes Arschloch im Osten, alles das, was unser Leben hier im Westen lebenswert macht, und damit meine ich nicht die ganze Kohle, da meine ich nicht die dicken Autos, sondern ich meine unsere Freiheiten, den Umstand, dass wir bei dir sitzen können, uns darüber unterhalten können. Das verschwindet dann, das ist dann weg. Und ich möchte mir durch diese Waffe, die besser niemals erfunden worden wäre, aber sie ist erfunden worden, diese Möglichkeit nicht zerstören lassen. Wenn wir aber sagen, ist okay, vor lauter Angst vor der Atombombe, lassen wir denen da jetzt alles durchgehen und lassen uns erpressen, dann sind unsere Freiheiten Geschichte. Davor habe ich mehr Angst. Davor habe ich viel mehr Angst. Und ich glaube nicht, dass Putin, weil das ist so einfach nicht in Russland, es reicht nicht, wenn Putin auf den Knopf drückt.
Naja, ja? Das ist, glaube ich, wird auch viel, viel zu häufig falsch dargestellt. Ja. Ne? Also erklär doch mal ganz kurz, wie wäre der Ablauf Putin? Ich bin jetzt Putin und sage, so, jetzt reicht's mir. Ja, ja. Hier ist mein roter Knopf, da möchte ich jetzt draufdrücken und dann lege ich Kiew in Schutt und Asche. Ja,
da sind noch, mehrere, vor allem militärische Instanzen dazwischen, die das bestätigen müssen, die gleichzeitig, die auch alle Schlüssel haben. Ich glaube, es sind 4 insgesamt und die müssen alle 4 den Schlüssel rumbringen. alle 4 wissen, dass sie damit die Welt beenden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass vielen Leuten im Kreml klar ist, wie die Situation ist. Und ihnen ist klar, dass Putin sich womöglich fatal verspekuliert hat.
Mhm.
Und sie trauen, sich jetzt nicht aufzustehen, weil sie auch Angst vor einer Dolchstoßlegende haben. Wir alle, gerade wir Deutschen, sollten wissen, wie sowas funktioniert. Der Gerassimov, das ist der Oberbefehlshaber da in der Ukraine und überhaupt der russischen Armee, hat beispielsweise der Wagner-Truppe massiv die Unterstützung gekürzt. Die kriegen also nur noch einen Bruchteil der Waffen und Munition, die sie vorher bekommen haben. Da finden also schon die Kämpfe statt. Ich wette, der hat Auftrag von Putin gehabt, das zu tun. Weil der Prigozhin, der Chef von Wagner, sehr, sehr laut wurde. Gleichzeitig weiß aber Putin, dass das auch gefährlich ist. Dass der Prigozhin jetzt möglicherweise noch, erst zumindest für eine gewisse Zeit, noch gefährlicher ist. Weil er jetzt nicht mehr die Unterstützung von Putin hat. Das Ganze sind Machtspielchen, die sind schwer durchschaubar. Man darf sich den Kreml nicht als monolithischen Block vorstellen. Da sind die verschiedensten Machtinteressen, die verschiedensten Karriereinteressen, die verschiedensten wirtschaftlichen Interessen, verschiedene Oligarchen berührt. Das kann sich von heute auf morgen komplett ändern. Mhm. Eines halte ich bei der ganzen Sache tatsächlich für das Unwahrscheinlichste, nicht für unmöglich, aber für das Unwahrscheinlichste, nämlich dass alle 4 Leute, die den Schlüssel haben, sich entscheiden, wir beenden jetzt die Welt.
Weil das würde wahrscheinlich unweigerlich passieren, ne? Wenn der Einsatz, egal ob taktischer oder strategischer,
Atomwaffen. Bei taktischen würde der Westen nicht mit Atomwaffen zurückschlagen. Taktische würden auf dem Gefechtsfeld auch gar nicht viel ändern. Das sind ja Gefechtsfeld-Atomwaffen. Das ist mit einem relativ geringen Wirkungsgrad. Die sind schon, da macht schon kräftig Wumms und das ist auch ein gewisses Gebiet eine ganze Zeit lang verstrahlt. Das muss man ganz klar sehen. Aber ich denke, da würden ganz andere Dinge passieren. Da würde der Westen und vor allen Dingen würde es in dem Augenblick für Indien und China unglaublich schwer sein, irgendwie noch neutrale Haltung zu halten an der Stelle.
Ob China so neutral ist, darf man sich ja jetzt auch mit den neuesten Entwicklungen irgendwie fragen.
China hat aber mit einer absoluten Konfrontationshaltung gegen den Westen auch sehr viel zu verlieren. Das darf man nicht vergessen. Die wollen sich da ein bisschen durchlavieren. Die werden möglicherweise ein paar Drohnen schicken, vielleicht keine bewaffneten Drohnen, vielleicht nur so Beobachtungsdrohnen oder sowas. Vielleicht sind es auch bewaffnete Drohnen. Das wäre aber tatsächlich fast ein Tabubruch in der chinesischen Außenpolitik, weil die chinesische Außenpolitik immer das sanfte Machtspiel viel besser beherrscht hat als das bewaffnete. China ist ein relativ sanfter Riese, der Westen, der ist in Afrika hingegangen, hat da irgendwo einen Staudamm mitten in den Urwald gestellt und da gingen keine Straßen hin, da war keine Wartung, nichts, da wurde niemand ausgebildet. Das ging nur dafür, dass da Bauaufträge waren für westliche Bauunternehmen und Energieunternehmen. Die haben dann da halt mal einen Staudamm hingestellt. Der Staudamm hat 48 eingeborene Dörfer überschwemmt und dann stand er da und jetzt verrottet der vor sich hin. Die Chinesen haben immer sinnvolle Infrastrukturprojekte gefördert. Da wurden dann Straßen gebaut, da wurden Einheimische ausgebildet, da wurden Kraftwerke gebaut, um dann Städte mit Energie zu versorgen und so weiter. Das heißt, es waren immer Projekte, die dem Land tatsächlich weiterhelfen. Deswegen mögen viele afrikanische Staaten auch China lieber als Europa und die USA. Dann haben Europa und USA einfach, muss man sagen, Scheiße gebaut. Richtig? Scheiße gebaut. Aus kurzfristigem Interesse. Und deswegen. Aber China ist nach wie vor abhängig von westlicher Technologie, von deutschen Maschinen, von amerikanischen Chips und diesen Dingen. Und auf der anderen Seite haben die haben auch kein Interesse daran, dass Russland den Krieg schnell gewinnt. Die haben tatsächlich ein Interesse daran, dass es da noch ein paar Jahre kracht. Weil so lange ist der Westen da auch abgelenkt. Und so lang wandern vielleicht weniger Waffen nach Taiwan und mehr in die Ukraine. Das ist viel eher deren Spiel. Das heißt, die werden Russland eher wirtschaftlich stützen, dass die Waffen selbst Waffen produzieren können, anstatt selbst welche zu liefern, wo sie angreifbar werden. Und eins ist klar, falls Russland kollabiert, aus eigener Schuld, nicht weil der Westen das will. Der Westen will nicht, dass Russland kollabiert. Falls Russland kollabiert, wird die äußere Mandschurei ganz schnell wieder chinesisch werden. Weil sie war 4000 Jahre chinesisch, bevor sie im 19. Jahrhundert russisch wurde. Das geht dann ganz schnell. China hat keinen Vertrag mit Russland, außerdem, dass Russland für China eine strategische Bedeutung hat. Aber je schwächer dieses Russland ist, solange es ein einheitliches Russland bleibt, ist China damit völlig einverstanden. Und da berühren sich auch wieder westliche und chinesische Interessen.
Deshalb. Wenn du eine Einschätzung abgeben könntest, dürftest, Wolfgang, was würdest du, also was ist deine Prognose, wie geht das jetzt weiter? Also
Ich weiß nicht, wie die, welche Waffenlieferungen da noch kommen und was auch noch im Hintergrund alles verhandelt wird, von dem man gar nicht weiß. Ich denke nicht, dass Kampfflieger kommen. Ich glaube auch nicht, dass Kampfflieger so wichtig sind. Viel wichtiger ist, sind die Patriot-Systeme, die dann jetzt kommen, die Luftabwehrsysteme, die russische Luftwaffe ausschalten werden. Sprich, die werden gar nicht mehr starten, weil sie wissen, dass sie sofort vom Himmel geholt werden. Auch die ganzen Cruise-Missiles und so weiter, die werden da einfach vom Himmel geknipst. Damit wird sich die ukrainische Infrastruktur stabilisieren. Und ich denke, mittelfristig, 1,5, 2 Jahre, kann die Ukraine tatsächlich die Russen zurückdrängen. Einzige Antwort Russlands darauf wäre eine Generalmobilmachung. Damit können die nochmal. Das würde bedeuten, die würden nochmal etwa 1 Million Soldaten ausheben. Haben aber das Problem, sie können pro Jahr maximal 150 Panzer bauen. Die haben bisher in einem Jahr über 2000 Panzer verloren. Ja, das halten die also nicht mehr lange durch. Sie werden eine Menge Munition herstellen können, sie werden eine Menge gepanzerter Fahrzeuge herstellen können, wahrscheinlich auch eine Menge Gewehre und so weiter, aber mit denen gewinnst du keinen Krieg. Ich war eigentlich relativ von Anfang an dafür, dass die Ukraine schwerste Waffen aus dem Westen bekommt. Nicht unbedingt Flugzeuge, weil das hat immer auch die Gefahr, dass dann mal was auf russischem Gebiet einschlägt und so weiter und dann eskaliert das wirklich schnell. Deshalb bin ich gegen Kampfflugzeuge. Aber bei Panzern ist die Gefahr nicht groß. Dann aber auch, es ist auch heute, und das hat sich gezeigt in dem Jahr, die Amerikaner haben diese HIMARS geliefert und haben, die nicken aber jedes Ziel, das ihnen die Ukraine nennt, ab. Und die haben auch schon Zielen widersprochen und die Ukraine hat sich dran gehalten. Ja. Das heißt.
Also ist es aber auch deiner Meinung nach kein Stellvertreterkrieg.
Das ist absolut kein Stellvertreterkrieg. Die Ukraine kämpft
für sich selbst. Aus Wagenknechts.
Ja, ja, klar. Das ist aber eine Diffamierung. Die Ukraine kämpft für sich selbst. Offensichtlich. Ja.
Klar.
Auch der Vietnamkrieg war übrigens kein Stellvertreterkrieg. Die Vietnamesen haben für ihre, ja, für ihre Unabhängigkeit gekämpft und haben die dann ja auch bekommen. Wenn wir jetzt sagen, die Ukraine, wir beliefern jetzt mit Leopards und zwar nicht nur da mal 2 Stück, da mal 5, da mal 14, sondern wir sagen, alles klar, Krauss-Maffei werft die Bänder an, wir liefern denen im nächsten Jahr 250 Panzer. Dann ist der Krieg Ende des Jahres vorbei. Weil dann werden die Russen zurückgedrängt haben, dann werden die, das Erste, was sie machen, ist, dass sie da in der Mitte, diese ewig lange Front, die werden in der Mitte durch, wieder nach Mariupol und so weiter, werden das in 2 Hälften teilen, dann werden sie die Brücke, die Krim versorgt, werden sie vernichten mit Langstreckenraketen oder werden zumindest die Verbindung unterbrechen, indem sie diese Brücke ständig beschießen. Und dann fällt die Krim und fällt das, was da noch da von Kherson und so weiter da ist, das fällt innerhalb von 2 bis 3 Monaten. Und dann haben die wirklich nur noch Donbass und Luhansk und dann steht die Ukraine mit einer massiven, mit einer massiven Armee da vor der Tür. Und dann wird da nichts anderes übrig bleiben als der Rückzug. Das wäre für mich das wünschenswerte Szenario. Ich fürchte, es sind Kräfte am Werk, die diesen Krieg aus Gründen noch eine ganze Weile am Köcheln halten wollen, tatsächlich. Auch im Westen. Ich weiß nicht genau, welche Gründe dahinter stecken. Ich denke, es sind wahrscheinlich irgendwelche ökonomischen, irgendwelche Deals sind da im Hintergrund am Laufen. Keine Ahnung. Sachen, von denen man nicht erfährt. Und deshalb wird die Ukraine genügend Waffen bekommen, dass sie nicht verliert. Und wird möglicherweise nicht genügend bekommen, um tatsächlich entscheidend zu gewinnen. Bis irgendwann mal tatsächlich dann Russland so arm ist, dass in Russland was passiert. Wann das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Es kann also durchaus noch 1, 2, 3 Jahre weitergehen.
Auch mehr, auch 5. Ich bin nicht unbedingt optimistisch, dass das. Wie gesagt, der Westen hätte die Möglichkeit, jetzt für ein Jahr auf Kriegswirtschaft umzustellen, dann ist das spätestens Mitte 2024 ist das vorbei. Ich glaube nicht, dass er das tun wird, der Westen. Und deshalb wird der Krieg möglicherweise noch lange dauern. Ich bin aber dennoch nicht dafür, jetzt zu sagen, dann verhandeln wir lieber. Weil, wie ich schon erwähnt habe, es gibt keine Möglichkeit von Putin im Augenblick ernsthaft einen Frieden auszuhandeln. Ohne, dass er sein eigenes Leben dabei opfert.
Was schätzt du, wenn also Russland wirklich zurückgedrängt werden könnte? Was würde mit Putin passieren?
Dann ist er erledigt. Das Beste, was ihm passieren kann, sie bauen ihm irgendeine Datscha in Sibirien hin und sagen, da lebst du jetzt. Wahrscheinlich. Der hat zu viele Leichen im Keller und zu viele Leute, die an ihm Rache üben müssen. Wahrscheinlich wird er das nicht überleben.
Ja, normalerweise müsste er vor das Kriegsverbrechergericht.
Das wird nicht passieren. Der Nachfolger von ihm, der Putin und seine Garde nach Den Haag ausliefert oder was auch immer, ist sofort weg. Erstens hat Russland dieses Abkommen gar nicht unterschrieben. Ja. Das heißt, es gibt keine Rechtsgrundlage, Putin nach Den Haag Es müsste ein anderer internationaler Gerichtshof sein, dem Russland zustimmt. Ja.
Gibt's den?
Nein.
Also.
Nein, gibt's nicht und den würde es auch nicht geben. Russland wird nicht zustimmen, weil das überlebst du als Politiker in Russland nicht. Ja. Was? So sehr ich das begrüßen würde, dass das passiert, weil es zeigen würde, dass Russland was gelernt hat. Aber Deutschland hätte es bis heute nicht gelernt, wenn Deutschland 1945 eine Atombombe gehabt hätte und deshalb nicht hätte erobert werden können. Wir können uns nichts vormachen. Wir würden heute hier nicht sitzen und so reden, so frei reden, wenn Deutschland 1945 eine Atombombe gehabt. Selbst wenn Deutschland den Krieg damit nicht gewonnen hätte, weil die Amerikaner auch schon eine gehabt hätten, Deutschland wäre faschistisch geblieben und wäre bis heute faschistisch.
Wenn sie eine gehabt hätten, das weiß man ja nicht. Also kann ja auch sein, dass die Amerikaner bis zu den Zeiten gar keine Atombombe gehabt hätten.
Nö, die haben die ersten Tests 1944 gemacht.
Ja, okay. Man darf sich das nicht ausmalen, was dann
passiert. Nee, man darf sich das nicht ausmalen. Aber genau in der Situation sind wir halt. Das ist keine schöne Situation, aber die realistische Betrachtungsweise sagt, das muss aus Russland heraus passieren. Russland muss mal irgendwann aus dem 19. Jahrhundert bis ins 21. vordringen. Und wie das geschehen soll, ich habe Freunde, russische Freunde, die jetzt in Zypern leben, die geflohen sind. Einige von denen saßen auch im Knast, weil sie für den Frieden demonstriert haben, sind zu mehreren Jahren lagerhaft verurteilt worden, durften aber nochmal nach Hause, bis die Haft anzutreten war und sind dann sofort zum Flughafen gefahren worden und ausgeflogen. Es gibt eine breite junge Schicht, die nach Europa will, die europäisch denkt, die das will, in den Großstädten. Aber wenn man sich das große Land anguckt, die Großstädte, das sind 2, 3 große Städte, wo etwa 30% der russischen Bevölkerung lebt und der Rest lebt eigentlich fast noch so wie im 19. Jahrhundert. Und hat auch das politische Bewusstsein aus dem 19. Jahrhundert. Ja, deshalb leider keine positive Aussicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Betrachtung. Ich wollte eigentlich da gar nicht hin, du wolltest da hin. Ich wollte mich eigentlich gar nicht über Russland unterhalten, ich wollte mich über die Querfront in Deutschland unterhalten. Und mit der werden wir leider auch noch viel Spaß kriegen.
Meinst du, die hat Aussicht auf Erfolg? Also, dass sich da wirklich gerade, dass da zusammenwächst, was eigentlich nicht zusammengehört oder vielleicht doch zusammengehört?
Das Schlimmste, was passiert ist, dass sie sich tatsächlich zusammentun und eine Partei haben, der ich durchaus 25% zutraue. Und 25% hat im Augenblick keine Partei außer die CDU. Und das auch nur deshalb, weil sie gerade in der Opposition ist und gerade schwierige Zeiten sind. Das wäre mit einem Schlag die stärkste oder zweitstärkste Partei Deutschlands.
Ja, ein Schreckensszenario, dass du ja niemanden meinst.
Ja, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass es ein unrealistisches ist.
Nee, wahrscheinlich hast du recht.
Ja. Das, und da muss die Politik jetzt tatsächlich was dagegen tun. Und dagegen muss man auch auftreten, öffentlich, immer dann, wenn Leute ankommen und sagen, ja, das ist aber hier die Ukraine, die fordern ja jetzt auf einmal Flugzeuge. Nein, die haben sie ab Tag 1. Und ab Tag 1 wurde gesagt, es gibt keine Flugzeuge. Ja, die haben von vornherein gesagt, wir brauchen Waffen, wir brauchen Munition. Das, was der Zelensky gesagt hat, I need ammunition, I don't need a ride. Ja, die wollten sich verteidigen, offensichtlich wollen sie es immer noch. Ich habe ukrainische Bekannte, die alle das Gleiche sagen. Wir wollen uns verteidigen, wir wollen das Land nicht hergeben. Wir wollen nach Europa, wir wollen nicht nach Russland. Das wäre eine Katastrophe, da würde das Land auch ausbluten. Menschlich. Die Jungen wären alle weg, alle, komplett. Und das müssen wir verhindern. Wir müssen der Ukraine eine Perspektive bieten, auch aus europäischem Eigeninteresse. Die Ukraine ist ein sehr rohstoffreiches Land. Das spielt da in jedem Fall auch mit rein. Und ich glaube, dass wenn die Ukraine westlich wird und damit erfolgreich wird, wohlhabender wird, als sie ist, dass das eine Strahlwirkung nach Russland rein hat, die langfristig in Russland tatsächlich viel verändern wird. Auch das will Putin verhindern. Das ist möglicherweise sein wichtigstes Ziel, genau das zu verhindern. Das mit der NATO ist nur vorgeschoben. Der weiß ganz genau, dass die NATO ihn nicht angreift. Warum sollte sie das tun?
Ja, alles, das würde ja alles unweigerlich im Ende der Welt enden.
Ja, genau. Und deshalb, ich bin nicht optimistisch an der Stelle. Der Krieg wird noch lange gehen, fürchte ich. Ich hoffe, dass er dieses Jahr endet. Ich sehe das noch nicht. Die Ukraine wäre in der Lage, wenn sie ausreichend Unterstützung bekommt, das zu machen, weil die Leute motiviert sind, sind die wesentlich besser ausgebildeten Truppen. Die Russen haben im Augenblick eine Quote von 5.000 bis 7.000 toten Soldaten pro Woche. Das hält auch dieses Land nicht lange durch.
Und das ist der Schrecken, den ich meine. Ja. Man, wenn wir da so drüber reden, dann könnte man meinen, hier geht es um Schach oder sowas. Ja.
Wie viel,
aber hier geht es halt ganz konkret um
Menschen. Wie viele Soldaten hat Amerika verloren zwischen dem Einmarsch in Afghanistan und dem Rückzug jetzt aus Afghanistan und dem Irakkrieg? Beide Kriege zusammen.
Waren es 300.000 oder sowas? 300.000?
Ja, das waren Opfer des Krieges insgesamt. Wie viele Soldaten haben die Amerikaner verloren?
Ich meine letztens noch die Zahl, 300.000 tote amerikanische Soldaten gehört zu haben.
2.000.
Ah, Wolfgang, bist du dir sicher?
Der Vietnamkrieg waren 80.000. Tote amerikanische Soldaten waren weniger als 2.000 oder 3.000. Das heißt, die verlieren im Augenblick in 2 Tagen so viel, wie die Amerikaner in 20 Jahren Krieg in 2 Ländern verloren haben. Ja, google mal.
Also, welche hattest du jetzt kumuliert, welche Zahlen?
Die toten amerikanischen Soldaten im Afghanistan-Krieg und Irak-Krieg.
Okay, also Irak-Krieg, das ist in Operations aufgeteilt, ja, aber die Zahlen können hinkommen. Also Golfkrieg waren 1565.
Ja, das war 1991.
Genau, Operation Iraqi Freedom 2003 bis 2010
4418. Und Afghanistan kommen noch mal ein paar dazu.
Und Enduring Freedom 2001 bis 2014, das dürfte dann der Afghanistan-Krieg gewesen sein, ne? 2349.
Okay, also reden wir von 7.000. Ja? Ja. Das verlieren die im Augenblick pro Woche. Und das ist, halten die nicht durch. Das sind im Jahr 250.000 Tote. Junge Menschen, ja, Menschen, die noch produktiv sein sollen, Menschen, die eine Zukunft hatten, Menschen, die Eltern haben, die dann fragen, wo sind meine Kinder geblieben? Und das in einem Land, das sowieso starke demografische Probleme hat, wo jeder Geburtsjahrgang schwächer wird als der davor, das ist nicht durchzuhalten. Ja? Nee. Die verlieren damit etwa 30% eines männlichen Jahrgangs in jedem Jahr. Das ist nicht durchzuhalten. Und deshalb wird sich dann auch in Russland irgendwann mal eine kritische Situation einstellen. Und aber wie das ausgeht, ich hoffe gut, aber keine Ahnung.
Aber keine Ahnung, meine Damen und Herren.
Ja.
Da können wir eigentlich dann jetzt auch einen Strich drunter machen. Das ist, beschließt dieses traurige Thema leider. Ja. Perfekt. Wir haben beide keine Ahnung davon, wie es sich entwickelt. Wir haben eine vage Vermutung, dass es noch ein wenig oder beziehungsweise, dass es noch sehr lange dauern wird, bis hier.
Es wird noch viele Tore geben. Es wird noch viele Tore geben.
Das ist, und das ist die eigentliche Tragödie an der ganzen Sache. Ja. Dass hier einfach und unfassbar viele Menschen auf beiden Seiten sterben und dass es hier Menschen in diesem Land gibt, die einfach sich hinstellen und sagen, so, wir wollen nicht weiterhin Angst leben und deshalb beendet mal bitte den Krieg und ergebt euch, und das ist eigentlich ein Skandal.
Das, wie gesagt, den allermeisten davon unterstelle ich, dass sie wirklich glauben, dass die Russen danach fair verhandeln. Aber die Russen haben dann eben keinen Grund mehr, und Putin ist eben nicht der Mensch, der internationale Verträge in der Luft zerrissen hat. Ja. Vier Stück, in denen die Grenzen der Ukraine garantiert wurden von Russland. Vier Verträge. Und deshalb anzunehmen, dass er jetzt auf einmal anfängt, mit gutem Willen und so weiter zu verhandeln, das halte ich für naiv. Und
glaubst du, dass es was, wenn jetzt ein Attentat auf ihn verübt würde? Glaubst du, dass sich die Situation bessern würde, wenn er tot wäre?
Ich habe keine Ahnung. Das wäre eine sehr chaotische Situation in Russland. Es könnte sein, dass es dann zu einer Massendesertion kommt an der Front.
Hätte das Dritte Reich geendet, wenn Stauffenberg erfolgreich gewesen wäre?
Das Dritte Reich hätte nicht geendet, nein. Das Dritte Reich hatte nicht. Die Deutschen waren zu. Die Russen sind aber noch nicht so weit, wie die Deutschen 1944 waren.
Nee, aber.
Es ist sogar müßig, darüber nachzudenken, ob der Krieg verhindert hätte werden können, wenn Elsner erfolgreich gewesen wäre mit seinem Anschlag. Ich glaube, die Nazis hätten den Krieg in jedem Fall angefangen. Ob er dann so lange gedauert hätte, das möchte ich bezweifeln, weil diese charismatische Figur, die das alles zusammengehalten hat, die hätte gefehlt. Da gab es keine zweite bei denen. Aber den Krieg hätten sie trotzdem begonnen. Putin ist aber eigentlich gar nicht die charismatische Figur. Putin ist
finde ich nämlich auch überhaupt nicht.
Putin ist, deshalb, ich denke, wenn es einen Anschlag auf Putin gibt, dann gibt es einen Bürgerkrieg in Russland, und dann kann es gut sein, dass der Krieg in der Ukraine auch schnell endet. Das heißt aber nicht, dass nachdem der Bürgerkrieg in Russland zu Ende ist, nicht wieder in die Ukraine versucht wird einzumarschieren. Das gäbe aber der Ukraine eine Atempause und dem Westen die Gelegenheit, die Ukraine anständig auszurüsten, sodass sie dann Angriffe zurückschlagen können. Ich fürchte, das würde allerdings eine politische Kettenreaktion in der Welt nach sich ziehen, die, ich glaube, jeder Politologe, der da behauptet, er wüsste, was dann passiert, der ist entweder unfassbar arrogant oder hat wirklich keine Ahnung. Weil das ist eine klassische chaotische Situation, und in chaotischen Situationen sind es oft Winzigkeiten, die den Ausschlag geben, wohin es sich entwickelt. Ich bin mir gar nicht so sicher, dass ich das möchte. Obwohl ich dem wirklich alles Schlechte wünsche. Alles.
Unseren Hörerinnen und Hörern wünschen wir alles Gute.
Ja,
in jedem Fall. Na, ja. Das ist ganz wichtig. Und was wir uns wünschen würden, ist, dass noch viel mehr werden. Gerade jetzt, wo wir wieder so aktiv sind und auch schon den nächsten Gastpodcast geplant haben und demnächst umsetzen würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da draußen uns weiterhin unterstützt. Gerne auch mit einem Abonnement, das muss ich jetzt hier wieder einführen, denn das habe ich die letzten Male vergessen. Gerne mit einem Abonnement ab 5 Euro auf Steady. Ich habe die URL vergessen. Also man sieht mal, hier marketingtechnisch sind noch ordentliche Schlachten zu gewinnen, um mal eine vielleicht nicht ganz passende Kriegsmetapher zu
machen. Wir halten uns aber als Völkerrecht.
Also ich meistens, bei dir bin ich mir da nicht so sicher.
Okay, wir sollten aufhören.
Finde ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit einem Thema, das ich mir aussuchen darf. Und wir sagen, kommt gut durch die kommende Woche, bleibt gesund und uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.